Der Soldat. Sein erster Auslandseinsatz. Obwohl, eigentlich ist es hier ja kein Ausland. Hier ist Imperium Romanum. Aber es fühlt sich fremd an. Hier ist man als Römer nicht zu Hause, hier ist man Feind. Jederzeit kann es zu einem Anschlag kommen. Die Terrorszene hier ist ziemlich aktiv. So hat er sich das nicht vorgestellt. Überall auf der Welt zu Hause, so hat es geheißen. Aber hier nicht. Hier muss man aufpassen, vorsichtig sein, misstrauisch. Die Kameraden sind auch keine Stütze. Er ist der Jüngste. Er hat ein hübsches Gesicht. Sie nennen ihn Delizia. Schatzi, Sie meinen es nicht nett. Manchmal hat er Heimweh. Die anderen dürfen das nicht mitbekommen. Er denkt an seine 4 Schwestern. Er war das jüngste Kind. Endlich ein Sohn. Endlich ein Soldat für das Imperium Romanum. Natürlich hat er mit seinen Schwestern gespielt, war ja sonst keiner da. Sie haben Blumenkränze gewunden und dann waren sie Prinzessinnen und er war der Prinz oder der König. Er konnte das ziemlich gut, Blumenkränze winden. Die Ästchen und die Blumen in die richtige Richtung biegen, ohne sie zu brechen. Seine Kränze sahen immer luftig aus und waren doch stabil. Sie fielen nicht auseinander. Wenn der Vater ihn mit Blumenkranz gesehen hat, gab es Prügel. Du bist ein Junge, ein Soldat. Als könnte man als Junge nicht auch ein König der Blumen sein. Seine Mutter stand auf seiner Seite. Lass ihn. Wer weiß, wofür es gut ist, wofür er das mal brauchen kann. Und jetzt ist er hier in Jerusalem als Wache für Pilatus. Er muss seinen Kameraden endlich beweisen, dass er auch ein harter Hund sein kann. Manchmal bekommen sie die zur Kreuzigung Verurteilten. Die müssen sie dann auspeitschen und so schwächen, dass die Kreuzigung selber nicht so lange dauert. Man will ja auch mal Feierabend haben. Heute kriegen sie wieder einen zur Vorbehandlung. Er wird seinen Kameraden beweisen, dass er das kann, grausam sein, gnadenlos sein. Eben noch hat er mitbekommen, dass Pilatus ein Schild in Auftrag gegeben hat. Der König der Juden in 3 Sprachen. König der Juden, so einer zweifelt die Vorherrschaft des römischen Imperiums an, der ist wirklich ein Feind. Und während die anderen schon mal mit der Vorbehandlung beginnen, sucht er Lederreste zum Schutz seiner Hände. Er schneidet einige biegsame Äste vom Siderbaum. Dieser Baum trägt gelbe Früchte und er hat lange, spitze Dornen. Immer 3 zusammen, die in verschiedene Richtungen zeigen. Geschickt windet er daraus eine Krone, eine Dornenkrone. Gelernt ist gelernt. Er bringt sie zu den Kameraden. Er nimmt seinen Mut zusammen. Hier, eine Krone für den König der Juden, ruft er theatralisch. Überrascht schauen ihn die Kameraden an. Das ist so perfide. Auf die Idee wären sie nie gekommen. Das hätten sie ihm gar nicht zugetraut. Für sowas reicht ihre Fantasie nicht. Aber begeistert nehmen sie seine Vorlage auf. Ein alter roter Fetzen als Königsmantel. Das ist mal was anderes, als einfach immer nur brutal zuzuschlagen. Er merkt ihre Anerkennung. Wie im Rausch lässt er sich immer noch was Neues einfallen. Er tut so, als würde er den Verurteilten verehren. Und alle machen mit. Jetzt schauen sie auf ihn. Jetzt ist er ihr Anführer. Schatzi wird ihn keiner mehr nennen. Pilatus. Natürlich weiß er, dass es ein Justizirrtum ist. Dieser Jesus erscheint ihm harmlos. Sein Verbrechen ist ohne Bedeutung, da gibt's wirklich Schlimmere. Dreimal hat er versucht, dieses Falschurteil zu verhindern. Einmal hat er die Pessach-Amnestie ins Spiel gebracht, aber am Ende musste er Barabbas freilassen. Dann wollte er die Verantwortung den führenden Tempelleuten zuschieben. Aber sie haben nicht locker gelassen. Jedes Mal haben sie ihn weiter gedrängt. Also gut, Strafe muss sein. Er ließ diesen Jesus auspeitschen. Die Soldaten haben sich einen Spaß daraus gemacht. Sie haben versucht, ihn seiner Würde zu berauben. Und nach der Auspeitschung sah er wirklich erbarmungswürdig aus. Aber die Tempelleute waren erbarmungslos. Sie ließen nicht locker. Sein Hinweis, seht her, da ist der Mensch, war unbestimmt genug, dass man ihm keinen Hochverrat am Kaiser hätte nachsagen können. Er hatte gehofft, dass dieser Satz sie aufrüttelt, dass sie hinter dieser lächerlichen, erniedrigten Person den Menschen erkennen. Aber da war diese Wut, dieser Hass. Woher kam der? Nach Aktenlage hatte dieser Jesus kein schwerwiegendes Verbrechen begangen. Jedenfalls nichts, was diesen Tod gerechtfertigt hätte. Schon gar nicht so einen grausamen Tod. Er hat sich gefragt, woher dieser Hass kam. Was hatte er übersehen? Also spricht er noch einmal mit diesem Jesus. Der schweigt. Vielleicht ist er schon zu sehr geschwächt durch die Behandlung der Soldaten. Er versucht, ihn zu provozieren. Sprich mit mir. Ich habe die Macht über dein Leben und deinen Tod. Da antwortet Jesus: Deine Macht ist doch bloß geliehen. Die kann dir jederzeit wieder genommen werden. Er merkt, wie ihm die Angst hochkommt. Ja, auch er kann Opfer werden. Nichts ist sicher. Das ist das, was er in seinem tiefsten Inneren fürchtet. Und jetzt versteht ihr eher, was diesen Jesus so gefährlich und so verhasst macht. Es ist die Wahrheit, die er einfach so ausspricht, mit der er die Menschen konfrontiert. Er sagt, was sich ändern muss. Er sagt, dass nicht alles so bleibt, wie es war. Auch das System der Tempelpriester, ihre Gesetze, ihre Macht wird nicht ewig bestehen bleiben. Das ist ihre größte Angst. Er legt den Finger in diese Wunde und aus diesem Schmerz wird Hass. Die Tempelleute drohen ihm mit Verleumdung beim Kaiser. Das muss er verhindern. Auch er klammert sich an seine Macht. Jesus muss weg! Jesus muss weg! Diese wütenden Rufe wird er wohl nie mehr vergessen. Und dann heucheln sie Verehrung für den Kaiser, nur damit er ihnen ihren Willen erfüllt. Ja, er hätte die Macht, diesen Justizirrtum zu verhindern. Aber wer weiß, wie sich das weiterentwickeln würde? Nein, das Risiko ist zu groß. Nicht für diesen harmlosen, unbedeutenden Prediger, der sich König nennt. Jesus. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt. Der Weg war lang, heiß und staubig. Vergiss den Tod, vergiss den Tod, hämmerte er in seinen Kopf. Sei ganz im Hier und Jetzt, denk nicht, was jetzt noch kommt. Geh Schritt für Schritt für Schritt. Er schaut nur nach unten. Er sieht nur die Steine. Den Weg ist er schon öfters gegangen, aber das Pflaster hier ist ihm noch nie aufgefallen. Er denkt an die Sklaven, die diesen Weg gepflastert haben, ob sie auch Rückenschmerzen gehabt haben. Vergiss den Tod, vergiss den Tod. Sein Untergewand ist noch gut, das zerschneiden wir nicht. Das hat er gehört. So haben die römischen Soldaten gesprochen. Seltsam, dass ihn das erleichtert hat. Da geht es um Leben und Tod, um sein Leben und seinem Tod. Und er macht sich Gedanken um sein Untergewand. Für ihn war es ein besonderes Untergewand. Seine Mutter und Maria Magdalena haben es für ihn gewebt. Da steckt viel Liebe drin, die darf nicht zerschnitten werden. Irre Gedanken. Aber wenn man so auf dem Weg zum Tod ist, dann darf man doch denken, was man will, oder? Das heißt, wenn man noch denken kann. Vergiss den Tod, vergiss den Tod. Ein Schritt und noch einer. Das Pflaster hier ist glatt und rutschig. Das müsste ja auch mal ausgewechselt werden. Ihre Gedanken. Ob Maria Magdalena und seine Mutter am Weg stehen? Der Gedanke, dass sie ihn so sehen, ist schwer zu ertragen. Andererseits wäre es auch nicht schön, wenn sie ihn alleine diesen Weg gehen ließen. Also was denn jetzt? Ach egal, vergiss den Tod. Vertrau deinem Mut. Vergiss den Tod, vertrau deinem Mut. Die beiden Frauen sind schon sehr besonders, die wichtigsten Menschen in seinem Leben. So klug, so schön, so nahe. Sie sind von Gott geliebt. Bin ich auch von Gott geliebt, auch wenn ich diesen Weg gehen muss? Es gibt keine Alternative. Ich komme aus dieser Nummer nicht mehr raus. Vertrau deinem Mut, vertrau deinem Mut. Ich werde das durchstehen. Ich werde es den anderen nicht unnötig schwer machen, vor allem nicht den Frauen. Angekommen. Er steht da. Pause. Durchatmen. Verloren. Da packen ihn zwei Soldaten, mit geübten Handgriffen werfen sie ihn auf das Kreuz. Der Schmerz ist unbeschreiblich. Jetzt ist klar, es gibt kein Zurück mehr, jetzt ist alles vollbracht. Wie dieses Grauen so überstehen, dass die Frauen es einigermaßen ertragen können, dass ich es ertragen kann. Versenk dich in Träume, freu dich der Zukunft, versenk dich in Träume, freu dich der Zukunft. Ja, wegträumen, an die Zukunft denken. Die Zukunft der Frauen? Was machen die jetzt ohne mich? Um wen werden sie sich kümmern? Wer wird sich um sie kümmern? Freut euch der Zukunft. Warum eigentlich die Frauen? Die sind doch stark. Muss ich mich wirklich um sie kümmern? Sie werden ihren Weg finden. Was ist mit mir? Die Gegenwart ist unerträglich. besser, ich fliehe, ich versenke mich in Träume. Wie wird es sein, wenn ja alles vorbei ist? Ich freue mich der Zukunft, meiner Zukunft, die nicht in diesem Leben stattfindet. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Ich verliere mich. Ein letztes Wort noch. Es ist vollbracht.